Na dann, locker und lässig, das ist ja das Motto. Herzlich willkommen bei Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute geht es nach Norditalien. Wohin genau, klären wir gleich. Ich begrüße erstmal diesmal zwei Gästinnen. Das ist Hanne und Annalena. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hi.
Das war auch zeitgleich, super. So, also, Hintergrund ist, Hanne hat mir geantwortet, habe ich in einem Podcast, Hanne, irgendwas erzählt?
Genau, du hattest im Podcast irgendwie erzählt, ja, Veneto Trail hast du schon mal gehört, aber weißt eigentlich auch nichts.
Genau.
Und dann habe ich dir geschrieben, also wenn du was wissen willst, wir sind den gerade gefahren, melde dich gerne.
Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt sitzen wir hier. Du hast noch Annalena mitgebracht, beziehungsweise ihr beide habt euch mitgebracht, denn ihr seid das Veneto, heißt es Veneto oder Veneto Trail?
Uff.
Gute Frage.
Ja, so, erste Frage und schon Ratlosigkeit. Was ist denn hier los? Also ich würde mal sagen, stellt euch doch stellt euch doch mal vor. Ich würde sagen, Annalena, fang doch mal an.
Oh ja. Gleich zuerst. Ja gut.
Na klar.
Also, zu mir gibt es zu sagen, also ich wohne zurzeit in Berlin, bin aber eigentlich ursprünglich waschechte Schwarzwälderin. Also ich komme aus dem Süden von Deutschland.
Zäpfle.
Da kennt sich jemand aus, genau. Das Zäpfle kommt aus der Gegend, wo ich herkomme. Ja, und bin aber dann jetzt vor 3-4 Jahren nach Berlin gezogen und fühle mich da sehr wohl, bin aber in beiden Welten unterwegs, also fühle mich in beiden Welten sehr, sehr wohl, in der Großstadt als auch dann auf dem Land. Deswegen würde ich mich jetzt nicht als Berlinerin bezeichnen. Und was mache ich, wenn ich sonst nicht so draußen unterwegs bin? Arbeite ich als Marketingmanagerin. Bei einer Podcast-Agentur aktuell noch, aber das ändert sich zum Dezember hin.
Ach so, genau. Okay. Ja, ich hatte jetzt schon auf neue Höhen dieses Podcast gehofft durch deine Hilfe, aber gut, dann wechselst du den Job. Warum auch nicht?
Ich kann dir trotzdem Tipps geben.
Ja, dann mal gucken, ob sich das lohnt bei mir. Aber erzähl doch noch mal kurz, wie du zum Fahrradfahren gekommen bist, weil das finde ich ja immer ganz interessant, den Weg dann auch zu sowas, dass man am Ende sagt, oh, ich ziehe mir gerne freiwillig 2000 Höhenmeter pro 100 Kilometer rein. Wie war so dein Weg dahin?
Der war sehr lange, sagen wir es mal so. Also ich bin Naturkind, Dorfkind natürlich. Da, ja, im Mittelgebirge wird man groß mit der Outdoor-Welt. Also früh habe ich schon alles gemacht von Snowboarden, Skifahren, Mountainbiken, Wandern, Laufen, Trailrunning, all solche Geschichten. Aber das habe ich dann natürlich über die Zeit irgendwie verloren. Da kam dann das Studium dazwischen, verschiedene Reisen, die ersten Jobs und so weiter. Und dann kam ich eigentlich so richtig dazu, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich wollte Land beziehungsweise Berlin und das Umland kennenlernen und dachte mir, ich schwinge mich aufs Rad, weil ich stundenlang tagsüber natürlich durch meinen Beruf bedingt am Laptop saß. Und hatte einen wahnsinnigen Bewegungsdrang, musste mich auspowern, wollte aber auch gleichzeitig frei im Kopf werden, mal an nichts denken oder abschalten, besser gesagt, und habe mich dann damals auf mein Swap-Feed geschwungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob es das bei euch auch in der Stadt gibt.
Ja, das blaues sind Vorderrad, diese, ne?
Genau. Das war so ein sauschweres Holland-Fahrrad. Und habe dann da so meine 60 bis 80 Kilometer trotzdem abgerissen, weil um aus Berlin rauszukommen, muss man nämlich dann ganz schön weit fahren. Hatte aber irgendwie Spaß daran, bin immer weiter gefahren und habe dann auch schon gemerkt, was fahren die denn alle hier für geile Räder? Also bin dann auf die Gravel-Bikes aufmerksam geworden, habe mir dann ein Gebrauchtes gekauft und bin dann relativ schnell auch darauf gekommen, naja, nur allein zu fahren ist irgendwie auch langweilig. Ich habe nach Leuten gesucht auf Instagram, die sowas Ähnliches machen und habe gemerkt, Berlin ist ja gar kein schlechter Ort, um solche Menschen zu finden, und bin dann relativ schnell auch auf die Orbit-Serie gestoßen und das Orbit-Festival von Raphael Albrecht. Und das war dann so mein Einstieg und habe dann in dieser Community ganz viele andere Menschen getroffen, die so ähnlich ticken, mit den ähnlichen Bedürfnissen. Und in der Community ist natürlich auch Komoot unterwegs oder die machen viel zusammen. Und bin dann oder habe dann letztes Jahr bei einer Komoot Women Rally mitgemacht im Taunus und da habe ich dann Hanne kennengelernt und so hat dann alles seinen Lauf genommen, sagen wir es mal so. Ja.
Genau. Die perfekte Brücke zu Hanne. Jetzt bist du
ja
dran. Ja, ich wohne, habe ich heute erst festgestellt, jetzt genau seit 10 Jahren in München. Komme aber ursprünglich aus Köln mit einem kleinen Umweg über Süddeutschland noch. Habe dann auch lange im Ausland gelebt und bin jetzt aber, wie gesagt, in Köln. Super Outdoor-affin, also nicht nur Fahrrad, ich liebe auch Wandern gehen und Bergsteigen und sowas. Und wenn ich gerade mal nicht draußen unterwegs bin, was ich natürlich am liebsten mache, bin ich Product Leader von einem Münchner IT-Startup.
Ja. Ja gut, also IT kann ich auch, habe ich auch, kann ich, ja. Ich arbeite auch ab und zu in München, nächste Woche zum Beispiel mal 3 Tage. Aber wie bist du zum Fahrradfahren gekommen? Also du hast ja dann jetzt Annalena im Taunus getroffen.
Genau.
War das vom Taunus Bikepacking so eine Ausfahrt?
Das war quasi der Taunus Bikepacking Teaser,
ja,
der von Komoot als Woman Rally veranstaltet wurde. Also wir haben quasi das erste Mal diesen Teaser getestet, der aber quasi ein kleiner Ausschnitt vom Taunus Bikepacking ist.
Ah, okay.
Genau. Aber der Jesko, der das mitveranstaltet, war da auch mit dabei.
Und die Intention war damals, dafür zu sorgen, dass sich mehr Frauen für diese Taunus Rally anmelden. Und dann sind die Frauen einmal den vorgefahren und ich meine, es haben sich dann im Nachgang auch ein paar für diese Taunus Rally angemeldet.
Mhm. Ja. Mhm. Nochmal kurz zurück, Hanne, dein Weg zum Fahrrad. Also du sagst Outdoor-affin von Köln nach München, da jetzt sehr viel so Berge und sowas, aber was war der Weg dann zum Mountainbike, zum Bikepacking?
Also ich bin eigentlich als Kind auch schon immer viel Fahrrad gefahren, viel Fahrradausflüge in Köln am Rhein entlang mit der Familie. Und bin dann eigentlich, als ich nach München gezogen bin, wieder aufs Fahrrad gesprungen, normales Alltagsradl. Und wollte dann aber eigentlich ganz gerne mir ein Rennrad zulegen. Und bin in dieses typische Problem reingelaufen, was, glaube ich, viele Frauen haben. Man geht in einen Radladen und wird irgendwie so ein bisschen belächelt von ausschließlich Männern, die im Laden stehen. Und dann war das irgendwie keine wirklich gute Erfahrung. Und dann habe ich das erstmal wieder hinten angestellt. Und dann eigentlich, als ich meinen heutigen Mann kennengelernt hat, der fährt Rennrad, da habe ich mich relativ schnell mit ihm auf eins seiner alten Rennräder gesetzt und dann hat es mich gepackt und ich bin irgendwie losgefahren. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später mein erstes eigenes Rennrad geschenkt bekommen von ihm und danach ging es eigentlich jedes Jahr weiter, habe jedes Jahr meine Kilometerzahlen sozusagen verdoppelt. Hab dann 2020 angefangen mit Bikepacken, damals noch quasi mit so Panniers, also mit diesen Satteltaschen. Mhm. Wollte eigentlich auch eine große Tour für 10 Wochen durch die USA machen, was dann aber leider an Covid gescheitert ist. Ich saß auf gepackten Koffern und dann kam der Travel Ban. Aber dann bin ich einfach hier durchs Allgäu und durch Süddeutschland gefahren, bin auch mal von Berlin nach Bayern gefahren, so am Wochenende nach der Arbeit. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, ich will das nicht immer nur alleine machen. Und dann kam diese, wie Annalena ja schon gesagt hatte, Woman Rally von Komoot vorbei. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, ob ich einen Platz bekomme. Zack, hat geklappt. Und ich habe sogar einen Partner gefunden, eine Partnerin, mit der ich jetzt die erste Tour gefahren bin.
Ja, also ihr wirkt auch sehr auf den Bildern, die ich gesehen habe. Ihr wirkt sehr, sehr eingespielt so. Also der tiefe Blick, den ihr euch in eure Augen gebt, da im Ziel, der zeugt davon, dass ihr schon ganz gut zusammen funktioniert, glaube ich.
Ja.
Ich habe jetzt so viele Fragen, jetzt, weil du das doch gerade mal mit Komoot sagtest und so, und ob sich dann da noch ein paar mehr Frauen angemeldet hatten. Annalena, du hast das so ein bisschen aufgebracht. Jetzt schweifen wir mal ab, ne? Mache kein Geheimnis, ich habe ein Skript, ja, aber vergessen wir das mal kurz. bringen solche Sachen aus eurer Sicht was jetzt aus einer weiblichen Perspektive da mehr Interesse zu generieren? Ist das ein gutes Format, eine gute Idee, so etwas Frauen nur für Frauen erstmal zu machen, quasi als niedrige Einstiegshürde? Und ist denn eine Veranstaltung, wo auch quasi alle Geschlechter fahren, schwieriger oft aus eurer Perspektive?
Ja. Also ich magst du anfangen,
Annalena? Gleich die großen Fragen hier. Nee, gleich die großen Fragen.
Ja, ja, nee, fang du gerne an, Hanna. Alles gut.
Also ich würde sagen, gerade für jemand, der das noch gar nie gemacht hat, also der noch nie irgendwie auch nur mal alleine draußen übernachtet hat oder eine Mehrtagestour gemacht hat, ist das, glaube ich, schon echt ein super safe space, wenn man sagt, entweder ist es eine Flinter-exklusive Veranstaltung, was das in dem Fall ja auch war, oder eine wirklich sehr offene Gruppe, wo man sich dann irgendwie auch sicher fühlt. Aber ich glaube, das hilft auf jeden Fall und senkt auch irgendwie so ein bisschen die Eintrittsbarrieren, weil wenn ich ein Event sehe, wo irgendwie nur Männer fahren und da auch die krassesten Zeiten abgerockt werden in irgendwelchen Rennen, dann frage ich mich, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, natürlich schon so, weiß ich nicht so richtig, ob ich da reinpasse. Deswegen glaube ich, ist das so, kann das durchaus helfen, da so ein bisschen den Einstieg dazu zu bekommen.
Ja, also da gehe ich voll mit. Also war ja bei mir auch nicht anders, ne? Also ich hatte bis dato letztes Jahr jetzt nicht die wahnsinnige krasse Bikepacking-Erfahrung und ich habe gedacht, naja, wenn ich das testen möchte oder werde, dann in so einer Gruppe, in so einer Runde. Ich meine, es ist schon auch schön, in gemischten Gruppen unterwegs zu sein, keine Frage, das liebe ich genauso. Aber in solchen, Hanna hat es genannt, in solchen, ja, in so einem Art Safe Space, weiß man, dass dort Frauen auch sind, die ungefähr die gleichen oder ähnliche Ängste und Bedürfnisse teilen. Ne? Manchmal versteht man sich auch einfach ohne große Worte, ne? Und muss sich nicht zigtausendmal irgendwie erklären, warum, weshalb, weswegen. So dass es die Kommunikation auch vereinfacht. Und wenn wir mal ehrlich sind, viele von den Events, Hanna hat es gesagt, ja, da werden Zeiten abgerufen, die sind schon krass, beziehungsweise manchmal weiß man auch nicht so genau, was da für ein Tempo gefahren wird. Was mir total helfen würde, beziehungsweise am Anfang hätte ich wahrscheinlich auch nichts mit diesen Tempoangaben anfangen können, aber mittlerweile kann ich das ja ganz gut einordnen, wenn da irgendwelche Schnitte verkündet werden, dann weiß ich, okay, da kann ich jetzt mithalten oder auch nicht. Und klar, also der Unterschied, allein der physische Unterschied zwischen Mann und Frau ist einfach da, ne? Und auch wenn Fortgeschrittene sagen oder auch Männer, die ein höheres Leistungsniveau haben, sagen, sie fahren langsamer. Was heißt denn langsamer? Also fühle ich mich dann trotzdem noch gestresst, da hinterher zu kommen? Macht das mir dann überhaupt noch Spaß? Und sind das dann auch dieselben Gespräche, die man führt? Also, aber ich fand das eigentlich auch interessant, mal so ein Coaching oder so ein Mentoring zu machen mit Leuten, die erfahrener sind, die dann einen Mentee haben, die zum Beispiel unerfahrener sind. Ne? Also da können genauso gut Gespräche zustande kommen, aber gerade für den Einstieg ist so eine sehr intime Runde auf jeden Fall super hilfreich und würde ich auch definitiv so unterstreichen, dass das sehr wohl hilft.
Wird das eigentlich fortgesetzt, so diese Komoot Women Rides oder wie sie auch immer heißen? Weil ab und zu sehe ich das ja so, ne? Das sind immer so die Lael Wilcox war ja auch in Spanien und hat da ja auch nochmal so eine Runde angeboten.
Ja, also es wird tatsächlich fortgeführt. Jetzt im September waren die Damen oder sind jetzt, glaube ich, sogar gerade in Slowenien. Und ja, im November sind sie in der Heimat von Lel in, ist es jetzt Arizona oder Texas? Ich weiß es gar nicht.
Arizona.
In Arizona sind sie im November. Okay. Und ich meine, also Komoot hatte sich dazu jetzt nicht weiter geäußert, aber ihnen ist es ein genauso großes Anliegen, so wie ich das verstanden habe, dass das, denke ich, weitergeht, ja.
Ja, ja, genau, die Hanne, nicht Hanne, Hanna sowieso, das ist jedenfalls, das ist eine Fahrerin, eine Bikepackerin, die war jetzt auch beim Bohemian Border Bash mit dabei und ist dort leider nach 10 Kilometern oder sowas auf einer Brücke so schwer gestürzt, dass sie sich, die hat irgendwas, also schwer verletzt. Und die ist jetzt auch dabei in Slowenien, die fährt da auch gerade mit, deswegen habe ich das gesehen. Ah, okay, das ist so, ach, das ist der, ja klar, da hätte ich auch mal den, die Verbindung herstellen können. Na gut, okay. Zurück zum Skript, weshalb wir eigentlich heute reden. Veneto Trail. Jetzt müsst ihr das mal kurz vorstellen. Veneto Trail, es gibt es nicht auch noch andere? Veneto Gravel und so eine Sachen? Und also was ist dann der Veneto Trail, falls es das andere gibt? Und erzählt mal was zur Strecke und zum Daten und vor allen Dingen, wie ihr da drauf gekommen seid. Also warum das?
Ich kann ja mal den ersten Anfang machen, weil ich diejenige war, die Hanne gefragt hat, ob sie mitmachen will. Mhm. Ich hatte einfach nach dem Taunus so viel Bock, das weiter zu vertiefen und größere Touren zu machen, anspruchsvollere Touren, und bin dann hingegangen und habe bei Bikepackers einfach den Gravel-Kalender mir angeguckt und geschaut, was passiert nächstes Jahr, und hatte Lust auf Berge, weil ich weiß, dass meine Stärken eher das Klettern ist, also das Hoch- und Runterfahren. Und habe mir dann angeguckt, welche Events dann in den Bergen stattfinden und zu welcher Zeit, und wollte schon immer in die Dolomiten. Das stand damals auf der Bucketlist und wollte das unbedingt demnächst abhaken und bin dann ganz schnell auf den Veneto Trail gekommen. War dann aber ein bisschen skeptisch oder ja, hatte ein bisschen Respekt, als ich dann gesehen habe, was das für Kilometer sind und vor allem auch Höhenmeter, und dachte, ja, also das mache ich jetzt erstens mal nicht alleine, und habe dann direkt an Hanne gedacht und habe sie gefragt. Und wenn ich jetzt sage Respekt vor Höhenmeter und Kilometer, dann sind das, also der Veneto Trail hat um die 10.000 Kilometer und nee, Quatsch, nee. Stimmt gar nicht. 500 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, genau andersrum.
Andersrum wäre es aber auch gut.
Ja, genau. Und das ist ein Rundtrip. Also der Veneto Trail startet so ein paar Kilometer vor Venedig ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Cittadella, eine Kleinstadt, sage ich mal. Und dann führt der Veneto Trail sieht ein bisschen aus wie eine Acht, in die Dolomiten hoch und wieder zurück. Genau. Mhm. Und es ist ausgeschrieben also es ist kein Rennen, sondern eine Unsupported Bikepacking Challenge, die man fahren kann in seinem eigenen Tempo. Also da ist nichts vorgeschrieben. Manche Leute, also die jetzt ins Ziel kamen, haben das, ich glaube, der schnellste war in 2 Tagen durch. Und es gab aber auch welche, die eine gemütliche Radreise draus machen und 2 Wochen brauchen. Also da ist von bis alles dabei, und man kann das auch so gestalten, wie man möchte. Und man kann die Route auch natürlich noch danach nachfahren. Also die ist öffentlich. Genau. Das sind mal so die Hard Facts dazu.
Hanne, hast du es auch gefühlt, als der Anruf kam von Annalena?
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich den Veneto Trail eigentlich so seit 2 Jahren ungefähr schon beobachtet habe, weil die Bilder aus den Dolomiten halt einfach der Wahnsinn sind. Und ich mir aber immer gedacht ich habe nicht so viel Offroad-Erfahrung und war mir dann nicht so sicher, ob ich mir das alleine zutrauen würde. Und deswegen war das perfekt, als Annalena angerufen hat, gesagt, hey, mach mal das zusammen.
Also Trail ist ja Mountainbike, ne?
Sie schreiben es offiziell als Gravel-Tour aus, aber ich würde definitiv sagen, also ich persönlich würde es ausschließlich nur mit Mountainbike fahren.
Ja, ich gehe da mit, also for sure. Da waren wir uns jetzt auch im Nachhinein sehr sicher, dass das gerade so für vielleicht Einsteiger oder Menschen, die eben noch nicht so Offroad erfahren sind, ist es dann doch einfacher auch auf einem Mountainbike. Sei es jetzt die einfacheren oder die kleineren Gänge als auch die breiteren Reifen, mit denen man einfach besser hoch und runter kommt. Ne? Mhm.
Da sind wir ja schon quasi bei dem Thema so eine Art Vorbereitung. Also es ist eine freie Fahrt sozusagen. Es ist im Prinzip ein Angebot und jeder macht das draus, worauf er gerade Bock hat. Ne? Entweder ganz schnell oder ganz langsam, so wie ja. Jeder mag. Wie habt ihr euch, also was habt ihr euch da vorgenommen? Welche Zeit und wie seid ihr rangegangen?
Also wir haben erstmal nochmal gesagt, wir wollen vielleicht vorher nochmal zusammen fahren, weil wir uns ja quasi dann fast ein Jahr vorher erst kennengelernt hatten und seitdem nie wieder zusammen gefahren sind. Das heißt, wir haben uns ein Wochenende rausgesucht und Haben quasi 3 Tage waren wir, glaube ich, unterwegs, richtig?
Mhm, ja.
Ja, sind 3 Tage einmal durch die Pampa hinter Villingen-Schwenningen gefahren und haben uns möglichst ungefähr jeden Hügel und jeden Trail rausgesucht, den wir da in der Gegend finden konnten, einfach um so auch zu testen, wie ist unser Setup, funktioniert es gut und funktionieren wir immer noch so gut zusammen, wie wir gedacht haben, was absolut bestätigt wurde. Und dann haben wir uns eigentlich viel ausgetauscht über so Ausrüstung. Ja, was nimmst du mit? Wie machst du das? Und das war, glaube ich, so das Wichtigste an der Vorbereitung. Ich persönlich war sportlich leider nicht ganz so fit, wie es gerne gewesen wäre. Aber auch das war okay, da wir uns keine fixe Zeit vorgenommen hatten, sondern gesagt haben, okay, wir schauen einfach mal. Wir hatten beide genug Urlaub genommen, dass wir auch hinten raus keinen Druck und keinen Stress hatten und gesagt haben, ja, okay, wir schauen einfach mal, wie lange wir brauchen, weil wir beide so eine lange Offroad-Tour auch noch nicht gemacht haben und deswegen uns das auch so ein bisschen offen lassen wollten, wie lange wir denn dann tatsächlich brauchen.
Mhm. Ja, und wir haben auch, als wir auf unserer Testfahrt waren, haben wir natürlich auch viel so über Erwartungen gesprochen. Also warum machen wir überhaupt den Veneto Trail? Also für uns selber und haben das dann aber auch abgeglichen für uns als Zweierteam, sodass uns dann auch, als wir in Italien ankamen, relativ klar war, warum jeder das mitfährt und worauf wir uns einstellen können, wenn mal was nicht klappt, wie derjenige reagiert. Haben uns auch selber noch mal mehr kennengelernt. Das war ganz wichtig, weil dann konnten wir auch ein bisschen auf der Strecke dann feinfühliger sein für den anderen. Das war, hat auch richtig gut geklappt, also dieser Testride und die Kommunikation. Also wir haben fast jede Woche gesprochen auch und uns zu verschiedensten Themen ausgetauscht, was auch immer in der Woche gerade Thema war, sei es Training, der Bubbles, der wehtat oder ich weiß es nicht. Also die Themen gingen von bis.
Ja. Zwei Fragen. Das eine ist, bleiben wir da erstmal kurz, was zum Training und dann was zu euch beiden. Training hast du gerade erwähnt, habt ihr in irgendeiner Art, also wie sah das aus?
Ja, also ich, als ich dann wusste oder als dann Hanne gesagt hat, sie kommt mit und wir hatten die Bestätigung, dass wir registriert sind, habe ich alle meine Sachen gepackt und bin in den Schwarzwald gefahren und war da dann, weiß ich nicht, 2-3 Monate und habe nur im, ja genau, Homeoffice und bin ungefähr jeden Tag irgendeinen Berg hochgeheizt, den ich gefunden habe. Also ich habe Höhentraining gemacht. Und auch wenn es nur eine halbe Stunde war, die ich irgendeinen Berg hochgefahren bin, weil ja, es gar nicht so leicht war, das Training in meinen Alltag zu integrieren. Also das war für mich zum Beispiel schon eine Herausforderung am Anfang, aber ging dann total gut, als es dann eingespielt war. Das heißt, ich habe zu Hause halt bei uns auch im Garten irgendwelche meine Stabi-Übungen gemacht. Ich hatte damals noch ein bisschen Knieprobleme. Das heißt, ich musste da noch mal ein bisschen verstärkt nacharbeiten und so ein bisschen Krafttraining gemacht mit irgendwelchen alten Gewichten von meinem Dad. Also es war ein bisschen unkoordiniert und wir hatten nicht wirklich einen Trainingsplan. Also ich nicht zumindest. Ich habe nur geguckt, dass ich viele Höhenmeter mache. Ja. Genau.
Und Hanne, was war bei dir?
Bei mir war es so, ich hab mich hingesetzt und habe mir von ChatGPT einen Trainingsplan schreiben lassen.
Oh, okay.
Das und war ja gut. Ja, ich würde sagen, mit so ein bisschen Feintuning und ein paar weiteren Prompts und Verfeinerungen war der dann eigentlich ganz gut. Und das war für mich eine super Orientierung. Also ich habe mich nicht super strikt dran gehalten, aber ich habe Krafttraining priorisiert, weil ich bei früheren Touren, wo ich unterwegs war, immer relativ schnell Schulterprobleme bekommen habe und mir gedacht habe, das will ich diesmal nicht haben. Das heißt, wirklich Krafttraining priorisiert, dann auch mal irgendwie abends sowas Absurdes wie Hill-Raps gemacht, hatte ich davor noch nie gemacht, aber einfach mal den nächsten Hügel sich geschnappt und da irgendwie 15 Mal hochgeballert, weil irgendwie dann auch nach der Arbeit die Zeit fehlt, noch in die Berge zu fahren. Und ich bin immer mit dem Klapprad und der S-Bahn zur Arbeit gependelt und habe dann einfach angefangen, regelmäßig, ja, okay, gut, jetzt fahre ich 3 oder 4 Stationen erst, bevor ich dann in die S-Bahn steige, um so einfach auch in den Alltag ein paar mehr Fahrradkilometer einzubauen.
Und das hat sich ja gelohnt, oder?
Das hat auf jeden Fall geholfen. Also Schulterprobleme hatte ich nur ganz, ganz leicht. Es hat funktioniert mit dem Krafttraining.
Ja, ich finde ja immer bei diesem, also wenn man über Training spricht und so, ne, ich hatte das auch, gibt ab und zu auch mal eine Frage, so in Reaktion auf den einen oder anderen Podcast. Und einer war unter anderem, Mensch, wie schafft ihr denn das alles, da immer so ein Training in eure Woche einzubauen? Das schafft man ja gar nicht. So, du, Annalena, hast ja auch gesagt, das ist, glaube ich, eine Frage von Disziplin. Und wenn man will, dann findet man, glaube ich, diese Slots. Ne? Und irgendwann wird es dann eine Routine, wie man heute so schön sagt. Und das andere ist, je trainierter du ja bist, desto mehr kannst du das ja dann genießen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum zu trainieren, um dann ganz schnell zu sein. Weil du, also das wäre auch traurig. Ja? So 2 Tage Dolomiten war schön. Ein halbes Jahr trainiert. Aber dass du einfach so fit bist dann, ne? Dass du das dann genießen kannst halt. So.
Voll. Das weil sonst wäre es ja ein sehr langer Leidensweg gewesen. Also ich meine, wir fahren ja auch Rad, um nicht die ganze Zeit zu leiden. Also es soll schon Spaß machen.
Ja. Was? Na
gut. vielleicht sehen das manche Leute auch anders. Es gibt ja tatsächlich da auch eine Studie von Jana Kiesenheimer, die sagt, dass Radfahrer oder Ultrabiker in der Hinsicht masochistisch auch veranlagt sind teils. Ne? Also wir teilen das schon auch. Also ich meine, Veneto Trail ist schon auch eine Nummer, aber im Vergleich zu dem, was andere machen, natürlich nicht ganz so heftig.
Also bei Janas Studie bislang, was ich gehört habe davon, das waren nur Thesen. Ja? Also das waren ja so Fragen mit, magst du Kälte oder Hitze mehr oder sowas? Oder findest du das toll, wenn Schmerzlevel so erreicht ist? Ne? Aber so, das waren ja eigentlich nur Thesen bislang. Die werten doch noch aus, oder?
Nein, ich meine, die Studie ist schon ausgewertet und dass das die Ergebnisse waren, aber ich will mich da natürlich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe nämlich nur Abstract und dann die Studienergebnisse gelesen.
Da siehst du, ich habe das nicht mal gemacht, ich habe einfach einen Podcast gehört und habe mir danach gedacht, naja, okay, wird schon was sein. Aber ich habe ja noch die zweite Frage, was wäre denn gewesen, wenn ihr in Villingen-Schwenningen, wer kennt es nicht, festgestellt habt, oh Gott, geht die mir auf die Nerven, die Antwort, das will ich nicht. Wärt ihr das dann alleine gefahren und wärt ihr so ehrlich gewesen? Ich meine, jetzt ist kein Weg zurück, ne? Aber
boah, das ist eine gute Frage.
Also ich habe mir da, fang du an.
Ich ganz ehrlich, ich bei solchen Abenteuern, ich habe ja auch schon mal eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht mit 2 Leuten, die ich vorher nicht kannte. Ne? Also ich bin bei solchen Begegnungen und bei solchen Erfahrungen zusammen, bin ich da total entspannt. Ich kann mich ganz gut anpassen. Deswegen bin ich von vornherein davon ausgegangen, dass es klappt. Für mich gab es gar keine andere Option, ehrlich gesagt.
Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Also auf den Gedanken bin ich tatsächlich gar nicht gekommen, dass es nicht klappen könnte. Und ich glaube, man ist das ja auch aus so vielen anderen Situationen, auch aus dem Alltag, sei es jetzt mit Mitarbeitern oder Kollegen oder so, gewohnt, dass jeder irgendwie eine eigene Person und ein eigener Charakter ist. Und was Annalena ja vorhin schon gesagt hatte, dass wir halt auch viel darüber gesprochen haben, was mögen wir nicht, was stresst uns und wie gehen wir dann am besten gegenseitig miteinander um? Und ich glaube, das hat natürlich eigentlich eher viel mehr dazu beigetragen, dass es ein noch besseres Erlebnis wurde, als dass wir gesagt hätten, boah, nee, wir können uns nicht ausstehen.
Ja gut, der Instinkt vom Taunus wird ja wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt gewesen sein. Ne?
Also es tatsächlich, ich meine, wir haben die Erfahrung ja schon zusammen gemacht und wir wussten, dass das gut funktioniert. Das war jetzt nur noch mal so ein allerletzter Test vielleicht, sich noch mal zu vergewissern. Ja.
Lass mal über Fahrrad und Ausrüstung sprechen. Also Trail als Gravel-Tour. Beschrieben, aber tatsächlich Mountainbike. Ihr seid mit Mountainbikes gefahren, oder?
Ja.
Was war das für? Dies ist ein Podcast, wo man Marken und Namen sagen darf.
Okay, also ich bin ein Mountraker gefahren. Das ist eine spanische Mountainbike-Marke.
Wie bist du darauf gekommen?
Oh, Ganz einfach. Ich wusste, ich möchte ein neues Mountainbike haben, bin in den nächsten Fahrradladen in Freiburg, wo ich wusste, die sind gut und die kennen sich auch mit Mountainbikes aus. Die haben mich einmal abgemessen von oben bis unten und haben mich dann virtuell auf alle Modelle gesetzt, die sie im Laden haben und meinten, cool, das Modell Mountraker passt am besten zu mir, und dann war das eine schnelle Entscheidung.
Mhm. Bei dir, Hanna?
Ich bin mit einem Rose Thrill Hill gefahren, einem Fully, und war da tatsächlich auch sehr, sehr happy drüber, weil so ein Fully doch mal den ein oder anderen Fehler in Anführungsstrichen noch verzeiht, wenn man noch nicht so der perfekte Trailfahrer ist. Deswegen war ich sehr, sehr happy mit meinem Fully. Mhm.
Da gibt es jetzt gleich die erste Frage aus dem Fragenset, was ich von Instagram bekommen habe. Wir hatten ja da mal Fragen noch gestellt, also die Möglichkeit gegeben, Fragen euch zu stellen. Und eine Frage war von das Wollschwein radelt. Ich finde das immer herrlich. Also der oder die das Wollschwein radelt fragt, welche Übersetzung wurde gewählt und welche Schaltkomponenten?
Also ich habe das extra mir rausgesucht.
Mach du den Anfang. Hanne ist nämlich bei uns im Team die Mechanikerin beziehungsweise die Technikerin.
Sehr gut, sehr
gut. Ja, also ich hatte hinten, ich glaube, 1052, und es war eine Shimano SLX Schaltung. Mhm. Ja, und vorne einfach, klassisch beim Mountainbike gibt es ja vorne eigentlich immer nur einfach. Mhm.
Gut. Dann haben wir das geklärt. Aber da hast du ja, was habt ihr vorne dann für ein Ritzel drauf gehabt? Wisst ihr das ungefähr? So für alle, die das machen.
Ich glaube, ein 32er, wenn das denn ergibt. Mhm.
Mhm. Mhm. Sowas um den Dreh.
Ja, wir hatten eine sehr ähnliche Übersetzung auf jeden Fall.
Ja, es sah alles sehr gleich aus. mein professioneller Beitrag dazu.
So, jetzt habt ihr ja gesagt, okay, alles klar, wir wollen ein paar Tage jetzt auf diesem Trail auch verbringen. Wie wollt ihr dort übernachten und euch ernähren und wie sah dann quasi die Ausrüstung dafür aus?
Wir wollten möglichst leicht unterwegs sein, weil wir gesagt haben, weniger Gepäck, mehr Spaß, und haben uns deswegen für Biwak entschieden und nicht für Zelt. Mhm. Einfach um ein bisschen weniger Gewicht und ein bisschen weniger Packvolumen zu haben. Annalena hatte sich einen Biwaksack ausgeliehen. Ich hatte mir kurzfristig auch noch einen besorgt. Und haben dann tatsächlich auch auf dem Veneto Trail das erste Mal beide im Biwak geschlafen, was aber eigentlich ganz gut funktioniert hat.
Gibt es da Schutzhütten zum Schlafen? Das ist eine Frage auch gewesen, die ich bekommen habe.
Also es gibt ganz wenige Refugios, also ich glaube 2 oder 3 auf der gesamten Route, wo man vorbeikommt. Aber der Großteil der Teilnehmer hat tatsächlich in Unterkünften, in Hotels geschlafen.
Wie ist denn das da die Dichte so von den Orten? Weil ich sehe jetzt hier, ich bin auf der Seite vom Veneto Trail und der hat ja so eine, auf der Karte hat er ja so eingezeichnet Town Villages. So, also es sind jetzt einige, aber jetzt auch nicht so viele, wenn er da jetzt alle drinne hat.
Ja, also das muss man schon sehr, sehr gut timen. Und also wir haben tatsächlich auch unsere Übernachtung eher so getimt, dass wir halt in der Nähe zumindest von Ortschaften übernachten. Und wir haben auch 2-mal Indoor geschlafen, weil wir halt zum Beispiel gerade am ersten Tag wollten wir nicht am späten Nachmittag, frühen Abend noch in eine Strecke reinfahren, wo dann die nächsten 70 Kilometer und irgendwie 1500 Höhenmeter nichts kommt, keine Resupply-Möglichkeit, kein Wasser, gar nichts. Und das wollten wir einfach dann nicht mehr riskieren, weil wir wussten auch nicht, ob das Wetter hält. Und deswegen haben wir da zum Beispiel gesagt, nee, wir bleiben jetzt an dem Ort und fahren in dieses Gebiet nicht mehr rein.
Ja, man muss dazu auch sagen, also je weiter man natürlich in die Dolomiten reinkommt, desto schwieriger wird es einfach. Aber was außerhalb so ein bisschen liegt, also so die ersten 1-2 Tage und dann hinten raus, wenn man aus den Dolomiten wieder kommt, so, weiß ich nicht, 5., 6. Tag, also die beiden letzten Tage, da ist es dann wieder entspannter, weil man durch ganz viele kleine Ortschaften kommt, ne? Und dann ist es auch wärmer, dann kann man auch besser draußen übernachten. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Sommerschlafsack dabei hat, wenn man in den Dolomiten oben ist, dann werden die Nächte schon ein bisschen frischer. frischer. Und dann ist eh die Überlegung, ob man draußen übernachten möchte überhaupt. Und ja. Da ist dann aber die Dichte an Hotels oder Pensionen ist trotzdem noch hoch genug, würde ich mal sagen. Also da gibt es schon noch ein Angebot.
Wie war denn so die Versorgungslage? Wie ist die tägliche Versorgungslage? Das war auch nochmal so eine Frage, die sich jetzt mir auch stellt. Ich habe aber gerade, als ich drüber nachgedacht habe, euch diese Frage zu stellen oder vorzulesen hier, auch gerade gedacht, ich denke schon wieder viel zu sehr in diesem Race-Kontext. Weißt du, wo du sagst, okay, gibt's hier irgendwo Versorgung? Wie? Wann ist Resupply? So, dabei seid ihr ja auf einer schönen Reise, ja, wo man sagt, naja, bleibe ich jetzt halt hier mal.
Wir haben uns öfters mal ins Restaurants auch gesetzt, unsere Gnocchis mit Käsesoße verspeist, war super lecker. Also wir haben das ganz entspannt gemacht, aber wir hatten auch immer mal wieder Supermarktstops zwischendrin. In Italien gibt's auch Lidl, also da waren wir öfters mal und haben in Vorräumen kampiert, weil die schön klimatisiert waren. Und wir hatten relativ schnell eine sehr starke Routine. Wir sind gestartet, weil wir beide oder vor allem ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Ich vertrage Gluten nicht allzu gut, beziehungsweise Brot vor allem, wenn der sehr stark industriell hergestellt wurde. Das heißt, wir haben uns die ersten 2 Tage mit kiloweise Kartoffeln versorgt und haben die dann aus unserem Foodbeutel raus gesnackt. Und als die dann leer waren, sind wir dazu übergegangen, dass wir sehr viel Joghurt gegessen haben. Ich Bananen. Dann war mal Maisbrot noch zwischendrin. Das war eine coole Alternative, hatte Hanne entdeckt in der Bäckerei. Und ansonsten war aber auch mal Pizza dabei. Und um Kartoffeln wieder hinzuzufügen, haben wir sehr, sehr viele Pommes gegessen.
Ja. Oder Gnocchis, genau. Ne?
Oder Gnocchis, ja. Ja.
Ach, da krieg ich wieder Hunger. okay. Nee, das ist tatsächlich nochmal, also fand ich jetzt auch nochmal interessant, gerade wenn man jetzt oben, und wenn ich das so richtig sehe, das geht ja im Uhrzeigersinn, wenn man das so fährt, ne? Dass man dann erst natürlich oben in den Bergen so drin ist, und da wusste ich jetzt nicht so genau, wie remote diese Strecke ist und ob man da halt viel mitnehmen muss oder ob das alles da auch unterwegs so geht.
Also man muss sich schon ein bisschen mit der Route auch auseinandersetzen, weil zumindest dieses Jahr war es so, dass es schon an mehreren Tagen Abschnitte gab zwischen 30 und 70 Kilometern, wo es dann kein Resupply gab oder es eigentlich offiziell schon Berghütten gab, aber dann gab es da nichts zu essen. Das heißt, ein bisschen Verpflegung dabei zu haben und sich ein bisschen damit vor auseinanderzusetzen, wo man vielleicht die Vorräte nochmal auffüllen kann, ist durchaus hilfreich. Vor allen Dingen, was wir auch festgestellt hatten, dass gerade diese kleineren Dorfläden dann halt auch einfach mal 4 Stunden Mittagspause machen. Und wenn man da dann vorbeikommt und eigentlich so gerne was essen möchte und sich dann denkt so, ja, okay, gut, dann nicht.
Ja, die italienische Siesta. Also, das war, hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja.
Das andere ist, weil du hattest das gerade so angedeutet mit den klimatisierten Vorräumen von den Supermärkten, es war offensichtlich sehr heiß. Dazu 2 Fragen. Wie ist denn die Wasserversorgung gewesen? Gab es da so Quellen oder Bäche, aus denen ihr quasi schöpfen konntet? Oder wie habt ihr das mit dem Wasser gemacht? Oder überhaupt mit Trinken?
Also wir sind immer in den Restaurants dann auf die Toilette gegangen und haben dort unsere Flaschen oder beziehungsweise wir hatten beide so Trinkwesten dabei, haben die gefüllt. Unsere eine Flasche war immer so unsere Backup-Flasche. Damit kamen wir ganz gut rum. Also wir haben jetzt nichts aus Bächen irgendwie rausgeholt. Es gibt aber auch viele öffentliche Brunnen. Da kann man das Wasser auch trinken. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es einen bestimmten Begriff dafür. Und es gibt auch eine App, die nennt sich, glaube ich, Fontella, also dieser italienische Name für Brunnen. Und da sieht man ganz genau, wo diese Brunnen sind, diese öffentlichen, wo man sich wieder Wasser auffüllen kann. Okay. Genau.
Und nochmal klimatisierter Vorraum deutet darauf hin auf tolles Wetter. Hier ist eine Frage gekommen, wo waren die beiden, als dieser abartig heftige Sturm drüber gezogen ist? Was für ein Sturm und wo waren
die? Ja, das war, da hatten wir tatsächlich wirklich unsere Geschwindigkeit perfekt getimt, weil Fahrer vor uns in einen unfassbaren Sturm gekommen sind und Fahrerinnen nach uns in einen unfassbaren Sturm gekommen sind. Und wir waren irgendwie genau in dem Schönwetterfenster und wurden davon einfach wirklich komplett verschont. Aber wir haben es mitbekommen.
Was ja, war denn das? So riesige Unwetter, die auch über den Balkan zogen, ne?
Ja, also das war gerade, wir haben es am letzten Tag, haben wir dann die Auswirkungen davon quasi mitgekriegt. Der Weg, also das war kein Weg mehr, das war ein ausgewaschenes Bachbett quasi, weil da solche Sturzbäche runtergegangen sind am Tag davor. Da mussten wir tatsächlich auch bergab sehr, sehr viel schieben. Und da wurde die Route dann auch ein bisschen umgeleitet, weil es Überschwemmungsschäden gab. Aber wir waren einfach wirklich offensichtlich in so einem Fenster, wo wir komplett verschont geblieben sind davon.
Also um auf die Frage zurückzukommen, wir waren im Hotel. Nacht.
Das meint Hanne mit dem, wir waren in so einem schönen Wetterloch. Ich weiß gar nicht, was los ist.
Nicht nur. Also es hat sich tatsächlich über ein, zwei Tage, glaube ich, gezogen. Ne?
Wobei in dem Ort, wo wir dann im Hotel geschlafen hatten, hat es tatsächlich auch nur leicht geregnet und nicht unwetterartig es niedergelassen, wie weiter südlich dann schon.
Ja, Gott sei Dank. Dann erzählt doch mal von euren Tagen. Also Cittadella, ihr seid los und dann dann geht's ja nach Asiago, ne? Und dann, also wie seid ihr da los? Erzählt mal ein bisschen was so über die Landschaft. Und dann gibt's hier auch gleich die eine Frage noch von Instagram. Von wo aus hatte man die beste Aussicht? Also bitte.
Ja, also erster Tag. Es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man da am besten dazu sagt, aber ich glaube, Hanne, wir haben es so ein bisschen, zumindest mal die ersten zwei Tage, so als Transfertage gesehen oder auch genannt, weil man startet im Flachland, es wird immer hügeliger, die Anstiege werden steiler. So haben wir uns so die ersten zwei Tage entlang gehangelt. Also erster Tag, genau, Cittadella nach Asiago. Das waren dann so um die 76 Kilometer und 1,9 Höhenmeter. Und dann war man schon mal in Asiago auf einer ganz guten Höhe und dann ging es aber noch weiter hoch am zweiten Tag. Da sind wir dann erstmal weiter hoch, genau. Also ging der erste Tag mit einem guten Anstieg schon mal los und dann sind wir aber wieder ins Tal runter, weil man dann auf so ein Plateau kam. Hanne, weißt du noch, wie dieses Plateau hieß? Ich war irgendwie zwischen diesem Mittelgebirge und dann den Dolomiten. Da gibt's ein
bestimmter Marcesina?
Oder Mes Valley oder Mes Valley oder so?
Ja, der Ort Feltre ist auf jeden Fall, der ist relativ bekannt.
Genau, okay. Genau. Und der zweite Tag hat uns auf jeden Fall schon mal einen guten Geschmack darauf gegeben, was uns die nächsten Tage erwartet, weil es ging erstmal mehrere Kilometer einfach nur den Berg hoch in verschiedensten Variationen, aber auch gefühlt kleine Abfahrten runter, die sehr geröllig waren, viel loser Gravel, aber auch größere Steine, Felsen, Wurzelwerk und so weiter. Und dann kam eine Hammerabfahrt, die uns so krass gefordert hat. Das war einfach ein tiefes Geröllfeld für, ich glaube, 3 bis 5 Kilometer einfach nur bergab. Mhm. Uns taten die Hände vom Bremsen weh. Wir waren mental total fertig, aber wir müssen sagen, diese Abfahrt, so angsteinflößend sie war, umso stärker hat sie uns gemacht, weil wir gedacht haben, ey, wir sind jetzt hier die Queens der Welt, also wir können jetzt danach können wir alles, waren dann, ja, sehr gepusht und auch was unser Selbstbewusstsein angeht. Und dann ging es eigentlich, also dann sind wir an dem zweiten Tag bis Kaupo gekommen, das war kurz vor Feltre. Und am dritten Tag ging es dann von dort bis in die Dolomiten hoch nach Cabrile, wenn man das jetzt richtig so ausspricht. Das war dann so das Tor zu den Dolomiten. Genau. Und ja, wenn du möchtest, kannst du gerne weitermachen.
Gerne. Martin, wolltest du gerade noch irgendwas sagen?
Ja, ich wollt kurz fragen, weil du sagtest, da gab es halt diese sehr anstrengende, verblockte Abfahrt, 3-4 Kilometer. Das führt mich nochmal zu einer Frage. Die Beschaffenheit des Veneto Trails, wie erfahren sollte man sein, um das zu fahren und dabei Spaß zu haben? Ja, ohne dass man da irgendwie 490 Kilometer leidet oder wie lang das jetzt ist. Was meint ihr?
Also wir haben uns darüber auch im Nachhinein unterhalten und wenn man das auf einem Schwierigkeitsgrad bemessen würde aus dem Mountainbike, dann würde ich sagen, mindestens S1 oder S2 ist schon sehr hilfreich. Auf jeden Fall, ja.
Was ist S1 und S2? Ich will Frage für einen Freund.
Ah ja, okay. das ist, also S1, also S0 sind so Feld- und Wiesenwege, die relativ flach sind. Und S1, da geht es schon mit einer Steigung von 30% los. Leichtes Wurzelwerk.
30?
Ja, ein bisschen größere Steine, aber jetzt nichts Wildes mit Absätzen oder Stufen. Das kommt dann mit S2, wo es dann mit solchen leichten Hindernissen losgeht. Und dann ab S2 sind es dann teilweise auch 70%, bis zu 70%, was man dann fährt. Und das dann in Relation ab S3 können dann auch schon so Spitzkehren mit dabei sein, die jetzt nicht wahnsinnig eng und dann scharf sind, aber kann schon dabei sein, dass man auch mal Vorderrad oder Hinterrad heben muss.
Okay, alles klar.
Ja, und ich meine, ich bin das ja auch gefahren, ohne jetzt die wahnsinnig große Mountainbike-Erfahrung vorher zu haben, aber mir hat das natürlich definitiv geholfen, dass ich schon sehr, sehr viel Fahrrad davor gefahren bin, mit einem Gravelbike oder mit einem Tourenbike. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall schon ein bisschen wohlfühlen zumindest, auf losem Untergrund und vor allen Dingen auch einfach sich auf dem Fahrrad einfach wohlfühlen. Also ich glaube, so als allererste Einsteigertour, wenn man noch nie eine Tour gemacht hat, direkt den Veneto Trail machen, das ist schon ein Brett.
Und du hattest einen Fully.
Ja.
Das hat sich da wahrscheinlich auch nochmal ausgezahlt, was so so Spursicherheit und sowas.
Auf jeden Fall, das verzeiht dann doch ein bisschen oder der Hinterreifen hebt nicht so schnell ab, wenn man sich mal ein bisschen verblockt. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen.
Anne, du warst jetzt aber dabei zu erzählen, wie es weiterging.
Genau. Wir waren dann mit Start von Tag 4 waren wir dann eigentlich endlich in den richtigen Dolomiten angekommen. Das war auch an Tag 3, war relativ viel Straße auch, um einfach hochzukommen in die Dolomiten. Und Tag 4 sind wir morgens sehr, sehr früh gestartet, als quasi das ganze Dorf noch geschlafen hat. In der Nacht hatten wir davor in einem Hotel geschlafen, hatten den Luxus, dass das Hotel unsere komplette Radelwäsche einmal gewaschen hat und getrocknet hat. Das war ein sehr guter Start in den Tag dann mit frischen Sachen. Und wir waren einfach nur total fasziniert von der Landschaft. Also wir hätten wirklich, ich glaube, alle 2 Minuten staunend einfach anhalten können, weil sich da auf einmal die riesigen Berge vor uns aufgetürmt haben und die Aussicht einfach atemberaubend war. Und es war total schön. Auch wir sind vormittags dann über die erste Passhöhe drüber gefahren und da oben anzukommen, das war einfach der Wahnsinn. Was dann leider so ein bisschen Downside daran war, dass es auf einmal auch dann sehr touristisch war und sehr, sehr viele Motorradfahrer und Sportwagenfahrer da auch in der Nähe waren. Deswegen waren wir dann auch relativ froh, dass wir dann über diesen Straßenpass schnell drüber waren und schnell wieder auf Feldwegen oder Trails unterwegs waren. Und sind dann abgefahren nach Cortina d'Ampezzo. Waren
da
an
war
dem
ich
Tag
mal Skifahren.
Ja, es ist auch relativ bekannt. Uns wurde auch gesagt von anderen, dass es so ein bisschen das St. Moritz der Dolomiten ist. Hat man auch gemerkt an den Gästen, die da waren. Als wir mitten durch die Stadt gefahren sind, wurden wir auch schon so ein bisschen angeschaut, so, was sind das für Aliens?
Und wurdet ihr mit Pelzen beworfen?
aber wir waren an dem Tag so ein bisschen gehetzt vom Wetter. Weil es war Gewitter vorhergesagt und wir wussten, dass wir erstmal nach Cortina kommen wollen. Das haben wir dann auch geschafft, sah ganz gut aus und haben uns dann das Wetter nochmal genau angeschaut und uns überlegt, so fahren wir jetzt über den zweiten Berg auch noch drüber oder nicht, und haben uns dann tatsächlich dafür entschieden. War relativ tough. Ich war irgendwie an dem Tag auch irgendwie ziemlich low on energy an dem Nachmittag. Das heißt, irgendwie diese 8 Kilometer, wo ich einen Großteil geschoben habe, bergauf, war auch relativ anstrengend. Und danach kam unserer Meinung nach auch eigentlich der streckenmäßig der gefährlichste Teil der Route. Da ging es nämlich eine ziemlich steile Skipiste runter. Wir haben andere Teilnehmer gesehen, die haben sich einfach aufs Oberrohr gesetzt und sind dann runtergerutscht.
Ich sag schon mal stellvertretend Aua.
Ja, das haben wir uns nicht getraut, aber wir sind halt einfach abgestiegen und haben versucht, irgendwie uns selber und auch die Fahrräder darunter zu balancieren. Aber als wir das geschafft hatten, war es einfach nur noch traumhaft der Rest des Tages. Es war quasi viel bergabrollen mit einem kleinen Abstecher zum Misuriner See, der landschaftlich auch einfach der Wahnsinn war, direkt an den drei Zinnen vorbeigefahren. Runter bis Auronzo, wo wir dann in einem kleinen Bed and Breakfast übernachtet haben, weil da besagtes Unwetter angekündigt war.
Ja, ja, ja.
Aber landschaftlich war Tag 4 der absolute Traum, und wir haben uns eigentlich da schon gewünscht und auch so im Nachhinein, als wir noch drüber gesprochen haben, uns eigentlich gewünscht, dass wir mehr tatsächlich in diesen richtigen Dolomiten, in den richtigen Bergen drin gewesen wären.
Ja.
Ja. Weil so gesehen war es nur ein Tag und dann sind wir am nächsten Tag schon wieder zurückgefahren, was sehr schade war.
Das ist
war.
Ja auch die Kehrtwende, ne? So von der,
genau.
Von der Strecke so. Und ich sehe das auch hier in dem Höhenprofil, das ging ja dann wirklich richtig lange runter. Immer mal so kurz Hiccups drin. Aber,
ja.
Ja, toll.
Und am fünften Tag dann, da war tatsächlich sehr, sehr viel Straße, weil man halt auch einfach aus den Bergen wieder rauskommen musste. Und in diesem Tal gibt es einfach nicht wirklich was. Das hatte der Veranstalter vorher auch schon gesagt, dass sie echt versucht haben zu scouten. Aber es gibt halt quasi keine anderen Verkehrswege. Und da waren wir sehr, sehr froh, dass wir Auflieger auf unseren Mountainbikes montiert hatten, weil wir starken Gegenwind hatten und so dann einfach voll durchziehen konnten. Wir haben ein paar andere, die auch den Veneto Trail gemacht haben, an dem Tag dann kennengelernt. Und die waren sehr froh über unseren Windschatten, weil die hatten keine Auflieger. die konnten sich dann da hinten noch dranhängen. Aber der Tag war tatsächlich eher so, okay, jetzt durchziehen und irgendwie diesen Straßenabschnitt überwinden, was nach den eindrucksvollen Tagen davor tatsächlich dann auch einfach so ein bisschen langweilig und mental fast auch so ein bisschen schwierig war, weil es war so schön gewesen alles vorher und dann fährt man nur noch Plattstraße mit Gegenwind, und da sind wir dann auch relativ zügig einfach gefahren im Vergleich zu den anderen Tagen, runter bis Sant'Antonio, das war dann wieder grob in der Nähe von Feltre.
Frage an dich, Hanne, weil Anna-Lena weiß ja technisch nichts, hat sie ja gesagt. Was hattet ihr denn für Reifen und welche Reifenbreite?
Also ich hatte Schwalbe-Reifen, und was Annalena hatte, das weiß ich gar nicht genau.
Kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich 29 Zoll habe.
Ja, das sowieso.
Ja, aber wir sind auch beide Schlauchreifen gefahren. Wir sind nicht tubeless gefahren.
Und welche Breite, weißt du das ungefähr?
Ich glaube 2,3. Ja, ich glaube 2,3.
Okay, ich gucke gerade mal bei Instagram parallel. Ja, das ist 2-3. Ja, 2-3-5. Ja.
2-3 oder 2-2-5. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber Schlauchreifen war kein Problem. Wir hatten keine Platten. Wir hatten nur Annalena hatte am vorletzten und letzten Tag so ein bisschen so einen Schleichplatten.
Ja.
Und musste ab und zu mal nachpumpen. Und dann haben wir am letzten Tag da tatsächlich auch noch Schlauch gewechselt.
Das hat ja schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich ist irgendwas passiert mit Fahrrad und so, aber dann halt nicht, ist auch toll.
Also. Nee, wir hatten also eigentlich gar keine Mechanicals, wir haben zwischendurch mal so ein bisschen Kettenpflege betrieben und die mal ein bisschen gereinigt und nachgewachst, hatten aber sonst keine Platten. Das Einzige wirklich, was wir quasi an Problem hatten, war, dass sich bei mir am letzten Tag die Schuhsohle angefangen hat abzulösen. Was wir dann irgendwie mit Gaffertape und Kabelbindern aber ans Halten bekommen haben.
Ja, das Bild habe ich gesehen, stimmt.
Ja.
Ja, okay. Du sagtest gerade jetzt so, also eine gewisse Enttäuschung, meine ich, rausgehört zu haben über diesen Straßenabschnitt. Ne? Also, dass ihr so, ihr seid jetzt, weiß ich, 3-4 Tage in den Bergen gewesen, vor allen Dingen am vierten Tag so richtig drinne und dann Kontrastprogramm. Wie würdet ihr denn so diesen Track dann bewerten?
Also ich glaube, der fünfte Tag war schon ein bisschen enttäuschend, aber der Veranstalter hatte das gesagt und wir hatten uns das auf der Karte auch angeschaut. Es gab halt einfach keine andere Möglichkeit. Entweder müsste man wahrscheinlich die Route wesentlich länger machen und dann wird sie locker 200 Kilometer mindestens länger. Oder man müsste irgendwie auf gleichen Tälern nochmal fahren wie auf dem Hinweg, was man bei einem Rundkurs natürlich auch nicht unbedingt machen möchte.
Also ich gucke gerade bei Komoot, wo ja so die einzelnen Veneto-Trail-Tracks der letzten Jahre so zusammengestellt sind. Und ja, wenn man hinten über Cortina fährt, dann hat man immer nur diese Passage über die Straße. Ne? Es gab...
Ja.
2018 gab es wohl mal eins, die sind aber nicht bis Cortina gefahren, sondern die sind vorher so rübergefahren, dann einmal quer durch. Das ist dann wohl ein bisschen anders gewesen, aber klar, naja.
Gut. Aber dafür war der letzte Tag dann, also bei uns in dem Fall ja der sechste Tag, nochmal richtig knackig. Da
haben wir so einen Zahn bei 400 Kilometern, ne? Auf einmal.
Ja, das war wirklich, also wir haben wahnsinnig viel schieben müssen, einfach weil der Untergrund so ausgewaschen war von diesem Unwetter, was da runtergekommen ist und mussten wahnsinnig viel schieben. Wir haben dann auch mal auf die Uhr geschaut und haben irgendwie für die ersten 30 Kilometer, ich glaube, zwischen 6 und 7 Stunden oder 7 Stunden gebraucht. Aber danach, sobald man wieder in der Ebene war, ging das dann relativ schnell zurück nach Cittadella zu rollen.
Also man muss das ja aber auch sagen, guck mal hier, ihr seid bis runtergefahren auf ungefähr 300 Höhenmeter und dann seid ihr innerhalb weniger
hoch.
Kilometer auf über 1500 hoch. Das müsst ihr erstmal machen.
Ja, das war dann auch der Moment, wo dann irgendwann meine Schuhsohle sich verabschiedet hat. Okay. Und eigentlich war dann so unsere Motivation bei uns war es gar nicht so sicher, dass wir es an dem Tag schaffen würden, aber wir haben mittags dann von anderen Fahrern erfahren, dass das der letzte Tag ist, an dem es ein offizielles Finisher-Foto gibt. Ja. Also haben wir deswegen nochmal extra in die Pedale getreten und zwei nette Herren, die wir unterwegs kennengelernt haben, haben sogar das offizielle Team dann am Schluss noch ein bisschen aufgehalten, weil wir in Anführungsstrichen nicht ganz die Cut-Off-Zeit fürs Finisher-Foto geschafft haben, so dass wir trotzdem noch zu unserem offiziellen Finisher-Foto gekommen sind.
Wie ist denn da diese inoffizielle Cut-Off-Zeit für das Foto? Also es ist ja kein zeitbegrenzter Event. So,
aber nee, das war 6 Tage, genau.
Ja. Und kann man das gemütlich in 6 Tagen machen, würde ich das sagen, oder sind eher 7 oder 8 sogar angesagt, wenn man ein bisschen verweilen möchte?
Also ich würde sagen, die ersten 3 Tage waren wir in Anführungsstrichen normal unterwegs und die 3 bis 6, also die dritten Tage, die 3 zweiten Tage waren dann ein bisschen ambitionierter. Oder Annalena, was würdest du sagen?
Ja, also wir haben ja auch gesagt im Nachhinein, also zum Schluss haben wir uns ein bisschen, ja, nicht, ja, schon auch gehetzt gefühlt, beziehungsweise sind weniger angehalten, haben weniger gestoppt, um irgendwelche Fotos zu machen auch und so, sondern sind da wirklich viel durchgefahren. Man sieht es auch an unseren Bildern, wir haben weniger gemacht. Ja. Also ich würde mal behaupten, also die Menschen, die da teilweise noch mit uns unterwegs waren, beziehungsweise die wir öfters mal immer mal wieder auf der Strecke auch getroffen haben, die haben das in 7 oder 8 Tagen gemacht. Also wenn man es wirklich gemütlicher angehen möchte, dann ist das eine eher realistischere Zeit.
Ja.
Ich habe ja rausgehört, euch hat am besten gefallen hinten dieser Abschnitt rund um Cortina. Gab es sonst noch so Sachen, wo ihr sagt, das ist also unbezahlbar toll?
Also ich meine, so der zweite und der dritte Tag, die waren schon auch ganz nice, so im Mittelgebirge unterwegs zu sein. Das war dann eher so ein leichtes Auf und Ab, aber ein beständiges Hoch und Runter. Nicht so krasse Anstiege, aber auch nicht so krasse Downhills. Das war schon landschaftlich auch schön, aber das hat mehr dann auch irgendwie gefühlt dem Schwarzwald geähnelt. Deswegen war für uns einfach, der Hammer war der vierte Tag in den Dolomiten auf jeden Fall. Ja, weil da hat man, also ich meine erkannt zu haben, dass wir am Rosengarten zum Beispiel auch vorbeigefahren sind oder man hat ihn in der Ferne gesehen. Das sind, und dann die drei Zinnen, das sind halt die Berge, ne? Also das ist schon krass, wenn man das dann endlich mal sieht. Ja.
Und am zweiten Tag direkt nach Asiago sind wir auch über so einen Höhenzug noch gefahren. Der war auch wirklich sehr, sehr schön. Und wir sind an vielen tollen Bergseen vorbeigekommen.
Ja,
das wäre natürlich
warmes Wasser.
Ja. Wäre man jetzt eher im Touring-Modus unterwegs gewesen, hätte das sicher auch für einen schönen Badestopp eingeladen.
Wenn nicht zu kalt.
Ja.
Haben wir nicht getestet.
War warm genug.
Ja. Was hattet ihr so für Temperaturen jetzt so dann auch oben in den Bergen ungefähr? Also das Wetter war ja gut.
Also ich glaube so unterm Tag auf jeden Fall mindestens 25 Grad. Boah. Und nachts hat es dann aber abgekühlt und da war es dann schon irgendwie auf jeden Fall unter 10 Grad. Ja. Teilweise sogar in der einen Nacht, wo wir draußen geschlafen haben, meine ich sogar 5 Grad oder so.
Ja, so tagsüber war es schon sehr, sehr warm, aber nachts ist es gerade in den Bergen schon sehr frisch geworden.
Du sagtest gerade draußen geschlafen. Wie habt ihr eure Plätze gesucht und gefunden?
Ja. da haben wir so eine spezielle Strategie. was heißt Strategie? Eine Strategie, die wir jetzt kennengelernt haben durch den Veneto Trail, war Sportstätten anzusteuern. Weil wir wissen, die Leute, wenn sie Sport machen, duschen sie sich, brauchen fließend Wasser und haben meistens Umkleiden. Also sind wir zum Tennisclub gefahren, zu dem Lokalen, und haben gefragt, ob wir uns unter die Tribüne legen können zum Beispiel. Mhm. Aber dann wurde uns gleich die Umkleide angeboten, was natürlich viel besser war. Mhm. Also das ist Punkt 1. Und dann übernachten wir auch gerne an oder in Friedhöfen, weil wir wissen, dort gibt es auch fließendes Wasser. Also halten wir auch viel immer nach überdachten Friedhöfen Ausschau oder irgendwelchen Hütten, die Vordächer haben, verlassene Häuser, die irgendwelche Vordächer haben. Das ist so die Regel. Ja.
Ist auch sehr sicher gewesen oder wie würdet ihr das beschreiben?
Also wir haben nachts oder eigentlich abends, wenn wir was gegessen haben, wir haben meistens nicht direkt da gegessen, wo wir geschlafen haben, sondern 1-2 Kilometer weiter, haben wir dann irgendwann unseren Tracker ausgeschaltet. Mhm. Und dann am nächsten Morgen erst wieder eingeschaltet. Und von der Umgebung, wo wir übernachtet haben, haben wir uns also eigentlich nie unsicher gefühlt. Bivakieren oder Wildcampen, wenn es nur über eine Nacht ist, ist im Veneto tatsächlich auch erlaubt. Mhm. Was natürlich irgendwie auch nochmal so ein ganz gutes Gefühl gibt, weil man dann nicht im Hinterkopf hat, oh Gott, wenn wir jetzt erwischt werden, was passiert dann? Aber wir haben halt versucht, wie Annalena gerade schon gesagt hat, irgendwie so ein Vordach oder sowas zu finden, weil dadurch, dass es halt so kalt nachts geworden ist, ist es natürlich auch sehr, sehr feucht geworden. Und wir waren ja nur mit Biwaksäcken unterwegs.
Ihr hattet vorhin erzählt, dass ihr dann noch am Ende, als es dann so ein bisschen auf der Straße war, seid ihr noch auf Leute aufgefahren sozusagen. Wie viele Teilnehmer waren denn da jetzt dabei in diesem Jahr?
Also ich meine 300,
360
Okay.
oder sowas.
Ja,
Oh, doch.
glaube ich nämlich
Ja.
auch, ja.
Ja.
Also doch so viel. Und da ist immer gemeinsamer Start und dann verläuft
Ja.
sich das auch recht zügig.
Genau,
Also
ja, dafür sorgen sie auch,
Ja.
dass das Feld sich dann irgendwann auseinanderzieht durch irgendwelche knackigen Anstiege, die dann zwischendrin mal auftauchen.
Ah, okay. Gut.
Also die
Was?
erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde war tatsächlich fast ein bisschen Stau. Also aus der Stadt raus war es sehr langsam und dann ging es auch relativ schnell auf einen Single Trail. Ja, mit 300, über 300 Menschen auf einen Single Trail, dass das nicht so besonders schnell geht am Anfang, ist klar. Aber dann kamen ein paar knackige Anstiege und dann hat sich es eigentlich sehr, sehr schnell auseinandergezogen.
Okay. Also man ist dann auch alleine, wenn man alleine sein möchte, irgendwann, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Was muss man für dieses Event bezahlen?
Ich
Haben
weiß
wir
es. War,
50 Euro gezahlt?
ja,
Ich
ich
glaube,
hätte
es
jetzt
waren
auch
50 Euro.
zwischen 50 und 60 Euro gesagt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Das ist ja ein Schnapper.
Ja.
Das ist ja, aber, guck mal, ich zahle jetzt hier was für so Bohemian Border Bash oder Silkwood und sowas, da habe ich immer um die 300 Euro gezahlt.
Wow.
So,
Ja, gut.
plus nochmal Tracker und so.
Es kommt drauf an, also man müsste das Angebot vergleichen, ne? Aber ich kann ja mal sagen, was wir für 50 Euro bekommen haben, ist eine super Route.
Mehr. Ich sagte jetzt schon mehr.
Okay. Also eine super Route. Es gab auch eine Turnhalle, die aufgeschlossen wurde. Das heißt, zum Start, also ja, eine Nacht vorher konnten die Leute in der Turnhalle übernachten und hatten natürlich auch Duschen und haben was zu essen und zu trinken bekommen. Genauso auch bei der Ankunft. Die Turnhalle wurde dann aber nach dem sechsten Tag geschlossen. Man hat ein Finisher-Foto bekommen und dann so eine Plakette, die man sich ans Fahrrad hängen kann oder kleben kann. Ich kenne das jetzt ehrlich gesagt vor allem von Wanderstöcken, die alte Männer haben. Die
Ja,
haben da immer so
diese
ganz viele
Metall,
Plaketten drauf,
ja.
diese Metalldinger, genau.
Ja.
Und halt den Tracker und ein super Support-System über Instagram, da wurde man ständig auf dem Laufenden gehalten, konnte aber auch die Veranstalter jederzeit übers Handy erreichen. Ich glaube, das ist sowieso gang und gäbe. Ein Roadbook haben wir bekommen mit vielen, vielen Infos. Das war auch sehr hilfreich.
Ja, es gab noch
Habe ich was vergessen?
es gab noch einen Jutebeutel mit so ein paar Goodies von den
Ah.
Sponsoren, eine Cap und ein T-Shirt.
Ja.
Und das alles habt, musstet ihr dann mitschleppen?
Nee,
Nee,
nee.
wir haben die Nacht in der Turnhalle ausgeschlagen und haben in einem Bed and Breakfast in der Nähe übernachtet und diesen Welcome-Beutel hat man beim Check-in am Vortag bekommen und den haben wir dann, wir durften unser Gepäck in dem Bed and Breakfast lassen und haben das dann alles da gelassen.
Das führt mich zu der Frage, wie ihr das mit An- und Abreise gemacht habt. Also, ihr hattet wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gepäck mit, als ihr dann tatsächlich unterwegs dabei hattet. Ihr sagt es gerade Bed and Breakfast dort gelagert. Wie seid ihr angereist? Wie seid ihr abgereist?
Mit dem Auto. Wir oder haben uns das erst angeschaut mit dem Zug, aber wissen wahrscheinlich alle Fahrradfahrer, mit Fahrradplätzen im Zug ist maximal kompliziert. Und deswegen ist Annalena mit Fahrrad und Zug zu mir nach München gekommen. Und dann haben wir das quasi in unser Auto geladen und sind mit dem Auto runtergefahren, was sich im Nachhinein auch als sehr gut rausgestellt hat, weil am Vortag zum Start hat in der ganzen Region Veneto und drumherum haben die Züge gestreikt.
Ah, okay.
Und das hätte die Anreise dann noch etwas schwieriger gestaltet.
Ja. Ja, ist ja auch, man fährt ja nicht weit, ne? Einmal durch Österreich durch und dann noch
Ja, wir
bergrunter.
waren von München ziemlich schnell da. Wir hatten noch keinen Stau oder sowas.
Naja, gut, guter Tipp. Ja, und dann dort in der Unterkunft dann oder im Auto dann den Kram da mitgelassen. Ne? So.
Genau, wir hatten vorher gefragt, ob wir bei dem Bed and Breakfast einfach das Auto stehen lassen dürfen. Hat sich dann, als wir vor Ort waren, als perfekt rausgestellt, weil die Tochter, eine der Töchter der Besitzer, ist eine UCI-Rennradfahrerin.
Ah, okay.
Das heißt, die wussten auch, was gut ist für Fahrradfahrerinnen. Ja.
Ja, klasse. Jetzt gucke ich gerade in mein Skript. Nö, jetzt steht hier eigentlich nur noch, was ist denn euer Fazit? Und vor allen Dingen, also Fazit hat sich ja jetzt nun zwischen den Zeilen, also wer das nicht rausgehört hat, da weiß ich jetzt auch nicht, aber wir fassen es nochmal zusammen. Und vor allen Dingen, und das finde ich jetzt nochmal ganz, ganz interessant, was sind denn jetzt, nachdem ihr das jetzt noch länger quasi habt durch den Kopf gehen lassen, was sind denn so eure Tipps für diejenigen, die sagen, oh, das klingt super, das will ich auch machen. Also was sollten Sie vielleicht unterwegs unbedingt dabei haben und grundsätzlich, was wären so eure Tipps?
Also ich glaube, Mountainbike haben wir ja schon gesagt. Also wir würden die Fahrradwahl, würden wir auf jeden Fall Mountainbike empfehlen. Und es war das erste Mal, dass ich eine Tour mit Trinkrucksack gefahren bin und das würde ich auf jeden Fall wieder so machen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch, gerade wenn die Anstiege halt so sich so ziehen einfach, ne, und jedes Mal anzuhalten und dann, manche können das natürlich auch im Fahren, ihre Trinkflasche da irgendwo rauskramen, aber da war natürlich dieser Trinkschlauch sehr, sehr hilfreich, vor allem auch nicht dann gleich eine riesige Menge Wasser zu trinken, sondern immer so ein bisschen zu sippen. Tat auch dem Bauch sehr gut. Das sind wahrscheinlich für mich auch die zwei wichtigsten Punkte, Mountainbike und Trinkweste.
Ja. Hattet ihr so eine Downjacke mit oder so eine leichte?
Ja. Ja, das ist vielleicht auch noch gut. Ja, Zwiebellook allgemein, ne? Wenn man in den Bergen unterwegs ist, da kommst du ja nicht drum rum, dich ständig an- und auszuziehen. Da irgendwie ein einfaches Setup zu haben, so Wechselklamotten irgendwie vorne in der Lenkerrolle drin oder so, wo man schnell drankommt, ist auch sehr, sehr hilfreich. Ja. Hanne hatte eine super coole Jacke, beziehungsweise das ist so eine Windweste. Und an die kann man auch Ärmel ransippen oder absippen, wie auch immer. Und ich fand ich total smart und war total neidisch auf die, ehrlich gesagt. Aber Hanne, du meintest, die ist gar nicht mehr im Sortiment, ne? Oder gibt's gar nicht mehr?
Ich glaube, ich habe die vor 5 oder 6 Jahren gekauft. Aber habe ich auch tatsächlich nie wieder gefunden. Quasi eine Windweste mit Ärmeln, die man dransippen kann.
Ja. Hast du da Marke und Typ irgendwie?
Ja, die war, oder die ist von Pearly Zumi. Ist eigentlich eine Laufjacke und keine Fahrradjacke. Einziger Nachteil in Kombination mit dem Trickrucksack ist, dass sie am Rücken auch geschlossen ist und kein Netz hat. Und man dann halt darunter sehr stark schwitzt, wenn man es länger anhat mit dem Rucksack. Aber grundsätzlich ist es mit diesen Ärmeln super praktisch.
Was ist das? Haben wir doch einen
Geheimnis. Und vielleicht noch zwei weitere Tipps. Einmal, die lokale Bevölkerung ist einfach total begeistert und super nett und super hilfsbereit, dass man da diesen Veneto Trail fährt. So eigentlich alle, mit denen wir irgendwie so ansatzweise ins Gespräch gekommen sind, auch wenn es nur ein paar Brocken waren, weil wir nicht wirklich Italienisch sprechen und die nicht so gut Englisch gesprochen haben, waren immer alle so, ihr seid Helden. Also das war sehr, sehr cool. Ja. Und so mein ganz persönlicher Tipp noch das hat jetzt aber nichts speziell mit dem Veneto Trail, sondern eher mit so Fahrradreisen insgesamt zu tun. Ich bin Brillenträgerin und ich habe seit letztes Jahr eine quasi normale Sehstärkenbrille mit phototropen Gläsern. Und das liebe ich total, weil ich dadurch nicht mehrere Brillen mitnehmen muss oder den Struggle habe mit Kontaktlinsen, wie man es ja auch aus dem Film von der Jana Kesenheimer kennt, die dann ihre Kontaktlinse verliert. Das ist für mich absoluter Gamechanger gewesen, diese Brille zu haben.
Also die hast du ja die ganze Zeit dann quasi auf, ne?
Genau. Ich hab ein sehr, sehr großes Modell gewählt, was eigentlich eine Sonnenbrille wäre vom Gestell her. Und wenn es dunkel ist oder man indoor ist und keine Sonnenstrahlen, keine UV-Strahlen in der Nähe sind, dann sieht es aus wie eine normale Brille, helle Gläser. Und sobald die mit Sonnenlicht oder halt auch UV-Strahlen in Kontakt kommt, färbt sie sich ein.
Ja, sehe ich das gerade. Ich gucke gerade noch mal auf Instagram. Du hast, Annalena, du hast hier noch so einen riesigen Erste-Hilfe-Beutel
Ja.
hängen.
Ja. Vorne, du meinst vorne an der Lenkertasche, ne?
Na, jetzt hängt er irgendwie hinten oder vorne. Ach nee, vorne hängt er, genau. Ach so. Ah,
Ja,
okay.
bei dir war
Ja,
da
ich hatte.
vorne.
Ja, der war erst hinten und dann musste ich ihn nach vorne nehmen. Ich wollte ihn auf jeden Fall so platzieren, dass er gut sichtbar ist, weil ich habe von Johanna Jahnke gelernt, dass man diese Erste-Hilfe-Beutel auf jeden Fall sichtbar irgendwo draußen platzieren sollte, um schnell anderen Leuten zu helfen, aber auch damit andere Leute mir schnell helfen können und nicht erst
Okay.
mein ganzes Gepäck ausräumen müssen, wenn es denn dann auf jede Sekunde ankommt.
Siehst du, das hätte ich mir mal anhören sollen, weil meiner ist immer in der Arschrakete ganz unten drinne.
Ja,
Weil ich mir denke, wenn
genau.
ich einmal liege, dann kann ich ja, habe ich ja Zeit zum Auspacken.
Wir hatten das beide, witzigerweise, sowohl Hanna als auch ich hatten auch beide an unserer Trinkweste Pfeifen befestigt. Also wir haben sie zwar nicht benutzt, aber rein jetzt, wenn wir unterwegs sind und wir sind ein bisschen weiter auseinander, Nebel zieht auf, irgendjemand stürzt oder so, kann man sich noch mit Pfeifen irgendwie verständigen. Hanne kann zwar super gut mit ihren Fingern pfeifen, aber da wird es bei mir schon ein bisschen schwieriger.
Ja,
Na.
wenn die gebrochen sind, was dann?
Ja,
Ja, das,
nächster Punkt. Soweit haben wir gar nicht gedacht.
aber das, aber das Fingerpfeifen ist ein sehr guter Klingelersatz.
Ja, gut. Ich habe dafür meinen Freilauf.
Ja, oder so.
Ah ja, nee, aber wichtiger Punkt, ganz ehrlich. Also man nimmt das ja immer mal gerne so auf die leichte Schulter, aber gerade der Punkt, dass man selber schnell genug drankommt, um anderen zu helfen, den finde ich halt relevant vor allen Dingen, ne? Und dann natürlich klar, dass andere dir helfen können. Das ist. Aha. So, jetzt seid ihr beide so eingespielt und das wirkt alles sehr harmonisch. Und selbst meine Nachfrage vorhin hat keinen Riss hervorgebracht. Das führt also dann quasi dazu, dass ihr auch in Zukunft noch weiterhin zusammen was machen werdet. Gibt es denn da jetzt schon Pläne?
Na,
Und wenn
Logo.
ja, welche?
Wir gehen im November auf die Kanaren und machen ein bisschen Inselhopping. Das ist mal so das Nächste. Was dann nächstes Jahr kommt, das steht noch in den Sternen, aber wir haben schon größere Pläne und ich würde ja so wahnsinnig gerne mal nach Südamerika und für ein paar Monate mit dem Fahrrad dort rumradeln und habe das Hanne auch schon angeteasert, dass das mein großes Ziel ist. Genau.
Ja,
Aber
das war.
was dann dazwischen kommt, also wir müssen uns da ja auch erstmal hinarbeiten, ne? Also wir haben schon gesagt, Balkan würden wir auch gerne mal fahren, Istrien wäre auch eine Sache, die wir mal ins Auge fassen möchten. Ja, die Möglichkeiten sind endlos, ne? Das ist ja meistens das Problem, man kann sich nicht entscheiden.
Ist das das Gran Guanche, was ihr da so ein bisschen nachfahrt dann im November, oder?
Ja, das ist mal so der Gedanke gewesen, ob es dann wirklich die Gran Guanche wird, wissen wir noch nicht. Ich glaube nicht direkt. Also wir werden in Teneriffa starten, haben uns auch mal La Gomera angeguckt, da ist zum Beispiel die Gran Guanche nicht entlang gefahren. Ja.
Aber das
Sind
war
dann
auch durchaus Teil der Motivation an diesem, sagen wir mal, eher langweiligen Straßentag. Was könnten wir als nächstes machen oder was könnten wir in den nächsten Jahren so alles machen?
Südamerika, da irgendwie eine spezielle Ecke?
Ich würde wahnsinnig gerne dort halt auch in die Anden zum Beispiel gehen. Aber Anden ist natürlich auch eine lange Bergkette. Nein, so genau habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Aber ich war einfach auch noch nie in Südamerika. Deswegen würde mich alles total reizen. Aber so Salzwüste, also dann richtig so hoch hinaus, fände ich schon auch nice, ja.
Ja, und
Ja.
vielleicht auch irgendwann mal das Tien-Shan-Gebirge, zum Beispiel in Kirgisistan oder in Pamir, ist schon auch was sehr, sehr reizvoll ist.
Ja, die Routen vom Silk Road sind ja quasi
Ja.
verfügbar, ne? Und da
Ja.
kann man, also man kann das ja auch ohne Pace nachfahren. Und ich komme jetzt gerade nicht, ich bin das vor ein paar Jahren gefahren. Also Patagonien kann ich euch natürlich ans Herz legen und dort,
oh Gott,
wenn man
ja.
dann von Chile, Puerto Montt, die Stadt im Süden Chiles, da geht dann die Carretera Austral lang. Das sind dann so, also das ist so die Traumstraße früher für so Radreisende gewesen und ist so 1400 Kilometer, geht quasi ans Ende von Chile. Das ist gebaut worden, mal als so Militärversorgungsstraße unter Pinochet, der hat sich da mit den Argentiniern da angelegt und dann haben die da in diese wunderbare Natur diese Straße gebaut und die sind noch 50% davon sind noch so Schotterpiste, ne? Also ein Teil ist halt schon ausgebaut, aber die Landschaft ist fantastisch. Leute, also guckt euch das an, kannst du bei mir auch auf dem Blog sehen, Patagonien, da habe ich dazu auch viele Bilder und so. Und ich bin das als Radreisender gefahren. Und damals sind mir dann zum ersten Mal, das war 2017, so Bikepacker begegnet, ne, aus den USA. Die kamen so lang geschossen mit ihren Taschen und sagen, so, hallo, ja, ja. Und dann habe ich noch gesagt, was soll denn das sein? Also so richtig muss man es mit dem Reiserad machen. So. Und dann fährt man aber bis Villa O'Higgins, das ist der südlichste Punkt, dann, den man in Chile erreicht. Da ist dann ein großer See und auf diesem See, also da kann man dann mit einem Boot rübersetzen und kommt dann ist noch in Chile und hat dann 6 Kilometer so Heike-Bike, sagt man heute, und dann ist man in Argentinien. Aber viel besser ist, auf diesem See, auf dem Weg quasi zu dieser Grenzstation, kannst du mit dem Boot an einem Gletscher fahren. Und oh, wow. Dann holen die da Eis aus dem Wasser, was da so treibt, und dann gibt es Whisky on the Rocks. Und das war der einzige Grund, wieso ich nach Patagonien wollte. Deswegen, das schreibe ich auch. Also es ging mir eigentlich nur um den Whisky. Ich habe darüber meine Reportage aus den 80ern oder sowas gelesen im National Geographic Magazin und wusste, das willst du dir unbedingt angucken. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Also nicht den Whisky, den kannst du überall, aber diese Ecke, Carretera Austral, darunter nach Argentinien rüber und dann bist du nämlich dort drüben auch gleich bei dem Mount Fitzroy und sowas in der Ecke. Mhm. Also du bist dann gleich in diesen mega. Hohen Bergen. Du kannst dort kommst auch in so einen großen Ort dann, da kannst du quasi campieren, wohnen und kannst dann dort auch Wanderung machen. Sauteuer, weil Argentinien auch so irgendwie, das ist alles ein bisschen teurer da. Verpflegung schwierig damals, Geld schwierig, kriegst du nicht immer, Geldautomaten waren leer, Supermärkte waren leer, so. Gut, ich komme aus der DDR, für mich ist das so, ja, okay, ist wieder Mittwoch, aber das muss man so ein bisschen auf dem Zettel haben, aber fantastische Natur. Und dann kommst du richtig auch nochmal rein in diese Flatlands, ja, Wind so richtig, also das hast du auch noch, wenn du magst. Und du fährst halt die Carretera Austral, die geht so auf der Westseite der Anden lang. Und du kannst halt immer nochmal Abstecher machen, dann fährst du in die Anden rein. Wenn du Bock hast, kannst du halt ganz hochfahren, ne? Wie der Anden-Trail oder wie heißt denn die Trans-Andes, das Rennen, da kannst du auch mal gucken, wo die da so langfahren. Aber fantastische Landschaften, also unglaublich. Also es war die schönste Tour, die ich je gemacht habe.
Ja. Oh, wow. Ich glaube, Hanne, wir haben ein neues Ziel.
Ja.
Gut.
Cool, vielen Dank für den Tipp, ja.
Ja, gerne. Also, das wären ja tolle Zukunftszeiten für euch. Ich drücke euch die Daumen, ich finde das großartig. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Vielen Dank, dass ihr Bock hattet. Hanne, vielen Dank für die Idee.
Super. Ja, gerne.
Danke, Hanne.
Danke, dass du uns eingeladen hast.
Ja, klar.
Ja, auch dir danke.
Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Leuten, die einen begeistern, die einen inspirieren. Jetzt habe ich Bock auf den Veneto Trail, jetzt seht das mal so. wären das schöne anderthalb Tage dort. Nein, Scherz. wenn dann gemütlich. Also, das reizt mich sehr. Ja, danke schön in diesem Sinne. Cool. Noch irgendwelche letzten Worte von euch?
Lasst euch Zeit und genießt die Landschaft. Es ist viel zu schön, da um nur durchzupacen.
Ja, lasst euch das gesagt sein von Team Party Pacer. Also das ist eindeutig wir.
Gut. Also dann, vielen Dank Team Party Pace und schönen Resttagabend.
Danke, dir auch.
So. Mach's gut.
Ciao.